Ja, wir wurden heute schon sehr gut darauf eingestimmt, über Jesus nachzudenken, ihn zu betrachten und zu schauen, was er so für uns getan hat und was er erlebt hat und auch was er für uns immer noch tut. Bin auch dankbar für das Lied, das wir gemeinsam singen konnten, von guten Mächten wunderbar geborgen, ein Lied von Bonhoeffer. Weiß jetzt nicht mehr genau, in welcher Situation seines Lebens er dieses Lied gedichtet hat, aber es war kein einfaches Leben, das dieser Mann gelebt hat und keine einfache Zeit, in der dieser Mann gelebt hat. Im KZ, also schon nach dem Attentat, nehme ich mal an. Ja, ich glaube, eine der schwierigsten Fragen, mit der er sich herumtragen musste oder mit der er sich auseinandersetzen musste, wie reagiere ich auf diese Zeit? Ja, wie umgehen mit Hitler und all dem, was da geschieht? Und da hat er auch eine Entscheidung getroffen, die wir heute vielleicht als Christen noch sagen, schwierig, sehr schwierig, eine solche Entscheidung zu treffen. Und da geht mir dieses Lied schon sehr nahe, wenn man dann denkt, welch eine Zuversicht doch daraus spricht und was er so über sich auch preisgibt, das geht mir schon sehr nahe. Ja, und das, was wir heute über Jesus hören sollen, ist auch etwas sehr Persönliches. Und eine Stelle, die außergewöhnlich ist, möchte ich mal behaupten. Denn was wir heute vor uns haben, ist ein Gebet. Und zwar ein persönliches Gebet Jesu, so wie Jesus zum Vater betet. Wir finden es in Johannesevangelium Kapitel 17. Ich lese uns die ersten 8 Verse. Johannes 17, 1 bis 8. Dies sagte Jesus und er erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben. Und sie haben an deinem Wort festgehalten. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Ja, wir wissen, dass Jesus an diesem letzten Abend, an dieser letzten Nacht sehr viel mit seinen Jüngern gesprochen hat. Es war ein langer Abend, der bis so in die Nacht hineinging. Und ich nehme mal an, dass sie jetzt hier schon hinausgegangen sind und unterwegs zum Ölberg waren. Und da, vielleicht sind die da auch schon angekommen, weiß ich nicht, als Jesus so seine Reden beendet hatte, da hob er seine Augen gen Himmel, also schaute in den Himmel hinauf und begann mit seinem Vater zu reden. In einem Gebet spricht er mit Gott vor seinen Jüngern. Natürlich ist es nicht nur ein Gebet zwischen Sohn und Vater, sondern es ist auch ein Gebet, das für die Jünger gedacht ist, werden wir noch merken. Aber das ist so der erste Teil dieses Gebets, der sehr viel enthält, sehr viel über Jesus uns zeigt und ihn uns nahe bringt in seinem Denken, in seinem Wirken. Und enthält auch viele überraschende Momente, sage ich jetzt einfach mal, die ungewöhnlich sind für das, was Jesus sonst in den Evangelien gesprochen hat. Wir finden hier einiges, was überrascht. Und das beginnt auch schon ganz am Anfang. Jesus spricht: Vater, die Stunde ist gekommen. Einmal eine Feststellung, zunächst mal. Die Stunde ist gekommen. Wer sich mit dem Johannesevangelium auseinandergesetzt hat, weiß, dass es eine häufige Redewendung ist oder etwas, was Jesus häufig ausspricht. Und zwar so, dass es am Anfang heißt, die Stunde ist noch nicht gekommen. Johannes Kapitel 4. Und dann aber ab Kapitel 12 sagt Jesus, jetzt ist die Stunde gekommen, jetzt ist der Zeitpunkt da. Was meint ihr mit, diese Stunde ist gekommen? Ja nun, das ist die Stunde, die den Höhepunkt in seinem Leben darstellt. Das ist die Stunde, die entscheidend ist für das, warum er auf der Erde ist und was so seine Mission ist, wofür er da ist. Und diese Stunde ist nun gekommen, die steht jetzt unmittelbar bevor, sagt Jesus und spricht jetzt mit dem Vater und sagt, die Stunde ist gekommen, jetzt ist der wichtigste Zeitpunkt, den ich hier auf der Erde habe, gekommen. Verherrliche deinen Sohn. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meinen Ohren klingt das etwas fremd. Wir haben gehört, was für ein Mensch, sagte Pilatus über Jesus. Und dieser Mensch spricht hier mit Gott und sagt, verherrliche deinen Sohn. Für uns Menschen etwas ungewohnt, so etwas zu hören. Dürfen wir um Ehre bitten? Gut, das spricht Jesus. Es ist schon noch etwas anderes. Dann nehmen wir es noch eher an. Aber darf ein Mensch so beten? Darf ich so mit Gott reden und zu Gott sagen, verherrliche dein Kind? Darf ich es zu Gott sagen? Darf ich um Ehre bitten? Ist es nicht vielleicht irgendwie hochmütig und steht nicht Gott allein die Ehre zu? Wie kommt Jesus dazu, hier zu sagen, verherrliche deinen Sohn? Aber Jesus spricht es aus, und zwar sehr bewusst. Und er spricht es nicht nur hier, sondern später noch einmal aus. Und da sehen wir, dass er es ernst meint. Aber was ist denn damit gemeint? Welche Ehre möchte Jesus oder wovon spricht er überhaupt an dieser Stelle? Nun, dieses Wort verherrlichen kommt in Johannesevangelium 30 Mal vor, in unterschiedlichen Formen, aber das gleiche Wort. Und zwar auch sechsmal im 12. Kapitel. Und hier achtmal in diesem 17. Kapitel, wo wir jetzt sind. Und fünfmal allein in diesem Abschnitt, in diesen acht Versen. Gemeint ist damit Jesu Dienst. Ich versuche es gerade zu finden. Also wenn wir Kapitel 12 uns anschauen, dann sehen wir, dass es auch da darum geht, dass Jesus sagt, Gott soll verherrlicht werden und auch der Sohn soll verherrlicht werden. Und dann kommt eine Stelle, schau mal, Johannes 12, also einmal Vers 28, Vater, verherrliche deinen Namen. Und da kam eine Stimme aus dem Himmel, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wiederum verherrlichen. Da geht es um die Herrlichkeit Gottes. Aber dann kommt noch eine andere Formulierung im 12. Kapitel. Vers 32. Wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Und diese Formulierung, über die Erde erhöht werden, hat auch etwas mit diesem Verherrlichen zu tun. Es ist auch eine ähnliche Formulierung, wo diese Zweideutigkeit auch da ist. Denn gerade hier heißt es auch weiter in Vers 33, das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. Und da sehen wir, dass dieses Verherrlichen, dieses Erhöhen, dass es ganz direkt etwas mit Jesu Tod zu tun hat. Dieses Erhöhtwerden auf dem Kreuz, wo die Menschen hinaufschauen zu Jesus. Und wir merken, Jesus spricht hier von seinem Tod. Und wir merken, dass das hier eine Bitte von Jesus ist. Wann kann nämlich Jesus verherrlicht werden? Also wirklich zu Ehren kommen? Er kann es nur dann und erst dann, wenn er das Werk wirklich vollbracht hat. Wenn er es wirklich zu Ende geführt hat, was Jesus ausführen sollte. Und diese Bitte, wenn er zu Gott sagt, verherrliche deinen Sohn, beinhaltet also eine Bitte, ihm in seiner schwierigen Situation, in diesem schweren Kampf, den er zu bestehen hat, in dieser Situation ihn zu unterstützen. Wer wird geehrt normalerweise? Wer bekommt Ehre? Ja, geehrt wird jemand, der etwas Besonderes getan hat, etwas Herausragendes geschafft hat. Aber um so etwas zu tun, da ist große Anstrengung. Das Ganze ist mit großer Anstrengung verbunden, mit Verzicht, vielleicht sogar mit Selbstaufopferung. Und bei Jesus sehen wir es sogar sehr wörtlich genommen mit der Selbstaufopferung, wo Jesus ja für die anderen Menschen stirbt und sich hingibt für die anderen. Man muss also viel geleistet haben. Man muss vielleicht vieles ertragen haben. Und das sind oft Dinge, die man selbst oft vielleicht nicht zu leisten sind, ohne Hilfe von der Seite. Es muss also jemand da sein, der einen unterstützt, der einen zumindest motiviert, vielleicht Mut zuspricht, vielleicht nochmal auf die Notwendigkeit hinweist und sagt, du musst es aber tun, du musst es schaffen. Es ist ganz wichtig. Ja, oder einfach auch nur jemand, der einem dann sagt, du schaffst das, du kannst das, mach das. Und wenn Jesus hier auf diese ungewohnte Art und Weise mit Gott spricht und sagt, verherrliche deinen Sohn, dann spricht er an Gott diese Bitte aus und sagt, steh mir bei, helfe mir, dass ich es wirklich schaffe, dass ich es tun kann. Das sagt Jesus. Verherrliche deinen Sohn, auf dass dein Sohn dich verherrliche. Und da sehen wir auch nochmal, was Jesus meint. Es geht ihm nicht in erster Linie um sich selbst. Es geht ihm nicht darum, geehrt zu werden, sondern in letzter Konsequenz geht es darum, dass Gott, dass der Vater verherrlicht wird, dass ihm die Ehre zukommt. Verherrliche deinen Sohn, auf dass dein Sohn dich verherrliche. Ja, hier in diesen 8 Versen zieht Jesus Bilanz. Er fasst so zusammen, was so mit der Mission auf der Erde alles zusammenhängt. Er fasst zusammen, was so alles geschafft wurde oder auch noch geschafft werden soll. Und das zeigt er hier. Und er legt Gott vor und sagt, was Gott so getan hat, auch in diesem Zusammenhang. Nämlich Vers 2, gleich wie du ihm, also dem Sohn, Gewalt gegeben hast über alles Fleisch oder über alle Menschen, auf dass er allen, die du ihm gegeben, ewiges Leben gebe. Gott hat also Jesus diese Gewalt oder Macht gegeben über die Menschen, sagt Jesus, ich habe diese Macht, diese Gewalt erhalten. Und auch das klingt etwas ungewohnt. Bei Jesus, klar, ich habe die Macht, sagt Jesus im Matthäus 28. Aber was für eine Macht, was für eine Gewalt hat Jesus hier von Gott erhalten über die Menschen? Sagt er jetzt, ihr müsst so und so oder macht das, tut dies nicht? Oder was ist damit gemeint? Ich glaube, dass hier größtenteils auch gemeint ist, dass Jesus sagt, ich habe diese Macht erhalten. Aber Macht ist immer mit Verantwortung verbunden. Macht hat immer etwas damit zu tun, dass man auch für die, über die man Macht hat, dass man für sie da ist und für sie sorgt, für sie dasteht. Und ja, diese Macht hat Jesus auch erhalten und er trägt uns. In seiner Macht hat er die Verantwortung für uns. Er sorgt für uns, er kümmert sich um uns. Aber auch in einem anderen Bereich hat Jesus die Macht bekommen. Nämlich die Entscheidung über die Zukunft der Menschen. Über die Zukunft eines jeden von uns. Nämlich darüber, können wir zu Gott kommen oder können wir es nicht. Diese Entscheidung und auch die Vollendung hat Gott in Jesu Hand gegeben und hat gesagt, du entscheidest darüber. Es ist dein Werk. Tust du es, gehst du ans Kreuz, stirbst du, gibst du dich hin für die Menschen, dann öffnet sich der Weg der Menschen zu Gott wieder. Man könnte sagen, tust du es nicht, bleibt dieser Weg verschlossen. Haben die Menschen keine Möglichkeit, keine Chance, zu Gott zu kommen. Und diese Macht, diese Entscheidung hat Gott Jesus in die Hand gegeben und auf seine Schultern gelegt. Und Jesus entscheidet sich und sagt, ich gehe diesen Schritt, ich mache das. Und zwar deshalb, weil ich möchte, dass Menschen, die jetzt in meiner Hand sind, die Gott mir gegeben hat, dass sie ewiges Leben erhalten. Gott hat sie ihm gegeben, damit Jesus den Menschen ewiges Leben geben kann. Und dann kommt ein Vers, eine Erklärung, die, denke ich mal, eher an die Jünger gerichtet ist. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Dies aber ist das ewige Leben. Ich denke, es meint nicht nur, dass der Beginn des ewigen Lebens damit zusammenhängt, dass man Gott und Jesus erkennt und anerkennt, dass den Opfertod Jesu in Anspruch nimmt. Sicherlich, damit beginnt das ewige Leben. Aber es ist noch nicht alles, sondern es ist mehr gemeint, auch wenn es für uns etwas unverständlich formuliert ist. Aber diese Formulierung kommt auch wiederum gerade bei Johannes häufiger vor, zum Beispiel in Johannes Kapitel 6, 29. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, nämlich was? Dass ihr an den glaubt, den ihr gesandt habt, also an Jesus. Oder Johannes 6, 40, denn dies ist der Wille meines Vaters, nämlich was? Dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Johannes 15, Vers 12, dies ist mein Gebot, nämlich was? Dass ihr einander liebet, gleich wie ich euch geliebt habe. Hier ist es eher klarer dargestellt, wenn wir aber schauen in den Johannesbriefen, zum Beispiel in 1. Johannes 5, Vers 3 und Vers 4 lese ich noch dazu. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Und da merken wir, dass diese Formulierung ist ein bisschen schwierig. Dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Sicherlich verstehen wir auf den ersten, so beim ersten Nachdenken etwas anderes über die Liebe Gottes, was sie so ist. Aber so wird es hier dargestellt. Die Liebe Gottes ist, dass wir die Möglichkeit haben, seine Gebote zu halten. Das haben wir der Liebe Gottes zu verdanken. Oder auch 1. Johannes 5, Vers 11. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohne. Das ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und so sehen wir, wir müssen schon irgendwo diese Formulierung wörtlich nehmen. Dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben hängt also ganz eng mit den Personen des Vaters und Jesu Christi zusammen, mit der Erkenntnis. Man könnte sagen, der Inhalt, was das ewige Leben ausmacht, das ist diese Erkenntnis, in der man lebt. Das ist das, was das Leben ausmacht, das ist die Substanz von dem ewigen Leben eines Gläubigen, dass man stets in dieser Erkenntnis lebt und danach strebt, Gott zu erkennen. Sicherlich nicht nur vom Kopf her, nicht nur vom Denken her, nicht nur intellektuell, aber ich denke, ganz ausgeschlossen ist es nicht, weil unser Glaube ja auch auf dem Denken beruht. Erst kommt das Denken, dann kommt das Glauben. Aber wichtig hier, dass die Erkenntnis nicht nur mit dem Kopf etwas zu tun hat, sondern dass sie viel weiter geht und viel, viel tiefer ist. Dieses Erkennen Gottes beinhaltet die Beziehung zu ihm und vor allem auch dieses Erfassen im Glauben. Denn wie viele Sachen gibt es, die wir sagen, die wir denken, wo wir verstanden haben, vom Verstande her, ja, so ist es. Aber wo wir uns doch noch so schwer tun, es wirklich zu glauben. Und eine andere Sache, wo ich mich in diesem Zusammenhang noch schwer tat, das war 1. Korinther Kapitel 13. So, heute meine Zettelwirtschaft. Sehe ich jetzt hier nicht, dann muss ich nachschlagen. Also 1. Korinther 13, hier haben wir Vers 8. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Hier lesen wir also davon, dass das Erkennen irgendwann vergehen wird. Und zwar dann, wenn das Vollendete kommt. Wenn das Vollkommene kommt, dann vergeht alles Stückwerk. Wenn wir also Gott von Angesicht zu Angesicht schauen, wenn wir vom Glauben zum Schauen übergehen, wenn wir also mit Gott vereint sind in der Ewigkeit, dann vergeht prophetisches Reden, weil es schon erfüllt ist, dann hört Erkenntnis auf, weil wir Gott schauen und vollkommen sehen, erkennen können und auch die Sprachen sind dann nicht mehr nötig. Da ist es also alles schon vorbei. Aber das ewige Leben ist ja nicht vorbei in dem Moment, wo wir Gott schauen, sondern das ewige Leben beginnt ja erst richtig dort. Wir haben es jetzt schon, aber es beginnt ja richtig erst auch dort. Aber wenn Erkenntnis aufgehört hat, dann ist dieser Inhalt des ewigen Lebens vermutlich ein anderer, sondern nicht mehr so, wie es jetzt ist, wie Jesus es formuliert. Das heißt, jetzt in unserem menschlichen Körper macht unser ewiges Leben die Erkenntnis Gottes aus. Was es später sein wird, weiß ich noch nicht. Ich bin mal gespannt darauf, was Gott sich da ausgedacht hat. Und Jesus betet weiter. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, welches du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Jesus beginnt also mit seiner Bilanz. Er hat dargelegt, was Gott getan hat, was Gott ihm gegeben hat. Und jetzt zählt er auf, was Gott getan hat für ihn oder was Gott von ihm erwartet hat, was sein Auftrag war. Und jetzt zählt er auf, wie er es getan hat. Nämlich das Erste: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, und zwar wodurch? Das Werk habe ich vollbracht, welches du mir gegeben hast. Auch hier interessant, dass Jesus es so ausspricht, als ob es alles schon passiert wäre. Dabei ist das alles kurz vor der Kreuzigung, kurz bevor Jesus gefangen genommen wird. Und da sieht man eine gewisse Zuversicht, die Jesus hier hat. Zuversicht auch in Gottes Hilfe, in seine Macht und Stärke. Zuversicht auf Gott, der das, was er geplant hat, auch bis jetzt immer durchgeführt hat und auch weiterhin durchführen wird, dass er es auch wirklich schafft. Und Jesus sagt: Ich habe das Werk vollbracht. Ich habe es getan. Ich habe diesen Opfertod erlitten, obwohl er es erst tun wird am nächsten Tag. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Auch hier kommt es wieder: Verherrliche du mich. Hier meint Jesus aber etwas anderes als vorhin. Hier spricht er nicht mehr von seinem Tod und seiner Herrlichkeit, die mit seinem Tod verbunden ist, sondern hier ist es eher diese Sehnsucht nach Hause. Vater, ich möchte heim. Ich habe es übernommen, dieses Werk hier auf der Erde zu tun und zu vollenden. Aber ich möchte wieder nach Hause, ich möchte heim zu dir, ich möchte bei dir sein. Und darum bittet Jesus hier und sagt: Erzeige doch deine Macht, dass wirklich alles so, wie wir es geplant haben, auch geschieht und dass wir es jetzt vollenden können. Und dann freue ich mich wieder darauf, bei dir zu sein, ja, auch all das zu genießen, was ich gehabt habe, noch bevor die Welt war, noch bevor es die Erde überhaupt gab, bevor der Himmel und die Erde geschaffen waren. Diese Herrlichkeit hatte Jesus schon da. Er spricht hier seine Ewigkeit an. Und er sagt: Ich möchte es wieder mit dir, Vater, erleben. Und nun folgt der zweite Punkt, was Jesus auch wieder vollbracht hat, getan hat. Jesus zieht Bilanz. Also: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, und jetzt: Ich habe deinen Namen geoffenbart den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Ich habe deinen Namen geoffenbart. Eine Formulierung, mit der wir auch nicht so viel anfangen können. Was heißt das, Namen geoffenbart? Welchen Namen hat Jesus den Menschen offenbart? Ist das vielleicht der Name Jehova oder Jahwe? Den Namen hat Gott. Aber diesen Namen hat Gott Mose gegeben und hat gesagt: Mit diesem Namen stelle ich mich dir vor und dem Volk Israel. Und dann hat Gott diesen Namen, Ich bin, der ich bin, im Laufe der Geschichte seinem Volk offenbart und immer wieder gezeigt: Ich bin der Mächtige, ich bin derjenige, der alles in der Hand hat, der die Geschichte lenkt und alles bewirkt. Ist das der Name, den Jesus den Menschen offenbart hat? Offenbaren heißt ja eigentlich enthüllen, Das ist wie wenn man eine Decke herunterzieht von etwas, was bis dahin verborgen war. Offenbaren kann man also etwas, was nicht bekannt ist, was noch nicht so sichtbar war. Nun, welchen Namen hat Jesus den Menschen offenbart? Ich werde später noch in unseren Betrachtungen darauf eingehen, weil es auch noch später Thema ist. Vielleicht heute nur so viel, dass Jesus das Wesen Gottes offenbart hat. Und zwar eine ganz bestimmte Eigenschaft, dass er sich uns Menschen als Vater zuwendet und sich von dieser Seite zeigt. Und diese Eigenschaft stellt Jesus besonders in diesem Gebet, aber auch sonst bis dahin in besonderem Maße im Johannesevangelium immer wieder dar: Gott, der Vater, der für die Menschen da ist. Und Jesus sagt: Auch diesen Teil meines Auftrags habe ich erfüllt. Ich habe den Menschen deinen Namen geoffenbart. Und auch hier wieder: Den Menschen, die du mir gegeben hast, dein waren sie, mir hast du sie gegeben. Weiß nicht, ob es hier schon aufgefallen ist, aber dieses Wort gegeben kommt hier auch sehr häufig vor und zeigt die Demut Jesu. Und das ist das Überraschende. Jesus spricht immer wieder von Herrlichkeit, die er bekommen möchte, die er haben möchte, um die er bittet. Auf der anderen Seite spricht er von der Herrlichkeit Gottes und er spricht immer wieder davon: Du hast mir etwas gegeben. Das heißt, ich habe das, was du mir gegeben hast, weitergetragen, weitergegeben. Ich habe gewirkt mit dem, was ich von dir erhalten habe. Das heißt, ich stehe in dir. Ich wirke durch dich, durch deine Hilfe, durch deinen Beistand, durch deine Sendung, durch das, was du mir gegeben hast. Erst dann kann ich wirken, durch das, was du tust. Und so sehen wir, dass Gott wieder im Vordergrund steht. Gott ist derjenige, dem die Ehre gebührt. Gott ist derjenige, der in erster Linie verherrlicht werden soll. Ihm steht es zu. Und Jesus tut es auch und sagt: Mir geht es um deine Ehre. Mir geht es darum, dich zu verherrlichen als den ewigen, wahren Gott. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Auch hier kommt es wieder darauf, was Jesus erhalten hat von Gott, nämlich die Worte, die Gott ihm gegeben hat. Diese Worte hat Jesus weitergegeben an seine Jünger in erster Linie und durch sie dann weiter an die Menschen. Und Jesus hat auch dafür Sorge getragen, dass die Jünger, dass die Menschen Gottes Wort bewahrt haben. Ein ganz interessanter Ausdruck, das Wort Gottes bewahren. Ihr erinnert euch vielleicht, dass es auch in diesen Kapiteln, die wir jetzt bis jetzt durchgenommen haben, sehr oft auch vorkommt, dass Jesus sehr oft vom Wort Gottes spricht, wie wichtig das Wort Gottes ist. Und auch hier kommt es wieder. Und das Interessante ist, dass wir es wiederfinden in Offenbarung, Kapitel 3, nämlich in einem Brief, in einer Sendung an eine Gemeinde. Eine einzige Gemeinde von sieben, die von Gott angesprochen werden, bekommt dieses Zeugnis, Offenbarung 3, Vers 8. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt. Und hast meinen Namen nicht verleugnet. Du hast mein Wort bewahrt. Eine Anerkennung von Gott. Und zwar nur an diese Gemeinde. Und interessant ist, das geht an die Gemeinde in Philadelphia. Und das ist die Gemeinde, bei der Gott keinen Tadel ausspricht. Bei den anderen ist meistens etwas dabei, wo Gott sagt, das finde ich aber nicht gut, dass du dies und jenes getan hast oder gelassen hast. Bei Philadelphia finden wir keinen Tadel, aber diesen Lob. Du hast mein Wort bewahrt. Und ich glaube, das reine Wort, das wirkt am besten. Und darum ist Gott so bemüht darum. Und darum geht es Jesus auch hier, dass er sagt, es ist ganz wichtig, dass die Menschen das reine Wort Gottes auch haben und dass es erhalten bleibt. Nicht nur, dass es als Schrift erhalten bleibt, als ein Buch, das man nachlesen kann. Nein, sondern auch darin, dass es getan wird. Denn das ist bei Gott untrennbar. Das Wort Gottes und das Tun nach dem Wort Gottes. Und Jesus handelt ja ganz genauso. Auch er sagt, die Worte, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Also Jesus hat die Worte ganz genau weitergegeben. Aber in Johannes Kapitel 5 finden wir auch die Aussage, wo Jesus sagt, die Werke, die mein Vater tut, die tue ich auch. Und das, was ich sehe, was der Vater tut, das tue ich auch. Das geht also eins in eins über. Und dafür sorgt Jesus, sorgt Gott, dass das Wort mit der Tat zusammenhängt. Ja, und hier zuletzt noch, dass die Jünger oder auch viele anderen Menschen im Nachhinein noch durch dieses Wort, was Jesus weitergegeben hat, eins erkennen konnten. Und zwar, dass Jesus von Gott ausgegangen ist. Dass er wirklich der Gesandte Gottes ist, der Messias, spricht Jesus hier auch aus. Sonst finden wir es kaum noch. Aber an dieser Stelle spricht Jesus es aus. Er ist nämlich der Sohn, den du gesandt hast, Jesus Christus, und Christus, das ist der Gesandte, das ist der Titel des Messias. Übrigens in diesem Zusammenhang auch eine Stelle von ganz wenigen, wenn nicht die einzige in Evangelien, wo Jesus von sich als Sohn spricht. Verherrliche deinen Sohn, auf dass dein Sohn dich verherrliche. Und das sollen wir als Menschen erkennen. Das haben die Jünger erkannt, dass Jesus der Sohn ist. Er ist der Gesandte. Er ist derjenige, der von Gott kommt. Er ist derjenige, mit dem das Werk Gottes untrennbar zusammenhängt und der es bewirkt hat. Und deshalb ist das ewige Leben auch damit verbunden, dass wir Gott erkennen, aber auch Jesus Christus erkennen. Nur die beiden zusammen. Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott. Alle anderen Wege führen nicht dahin, sondern hier sehen wir es, der Weg führt durch Jesus Christus. Nun, Jesus zieht Bilanz. Und was ist die Bilanz, die er zieht? Jesus sagt, durch Erhöhung, und zwar Erhöhung in diesem zweifachen Sinne, wie wir es gehört haben, durch dieses Hinaufgehen, Hinaufsteigen ans Kreuz, gelangt Jesus zur Herrlichkeit. Aber auch durch diese Erhöhung gelangen wir zur Herrlichkeit Gottes. Und das ist das Thema hier, das Thema dieses Abschnitts. Jesu Bilanz, durch Erhöhung zur Herrlichkeit. Und das sollte Inhalt unseres Gebetes sein. Und so dürfen wir auch beten, dass wir zu Gott kommen und sagen, Herr, gebrauche mich. Da, wo du es als notwendig siehst, gebrauche mich. Auch wenn ich vielleicht nach unten gehen muss oder auch erhöht werden muss. Aber verherrliche mich in meinem Werk, indem du durch mich wirkst, das, was dein Werk ist. Und das soll zu deiner Herrlichkeit führen, zu deiner Herrlichkeit beitragen. Ich denke, das ist ein gutes Gebet, das wir sprechen können. Amen. Wir können es jetzt tun und auch die Punkte, die vorhin genannt waren, auch noch im Gebet vor Gott bringen. Lass uns aufstehen dazu.